Ashamdon. Band 1 der Amisaras Chronik. Von Valerian Setok. Gelesen von Uta Simone und Philipp Oehme. Regie Ingo Fried. Epilog. Seit mehr als 800 Jahren sah ich nicht das Licht der Sonne. Gut, ich brauche sie nicht. Ich brauche die Welt nicht, sie braucht mich nicht. Und ich brauche die Menschen nicht. Ihre Händel sind mir gleich, ihre fleischgeborenen Ängste und Sehnsüchte ein Gräuel. Nie fand ich Vergnügen daran, die Welt im Wahnsinn ertrinken zu sehen. Also tat ich, wie mir geheißen wurde. Ich wartete verborgen. Im Dunkel. Der Vater aller Gaukler und Täuscher selbst hat mich auserwählt. Zur Stelle soll ich sein, wenn er es wünscht, weil ich in die Köpfe sehen und niederschreiben kann, was einst war. Der Tag kam. Doch nichts war mehr wie zuvor. Meine Arbeit sollte ich leisten, unseren Pakt erfüllen. Dann endlich wird es vorbei sein. Wohlan denn. Wer Ohren hat, der höre. Wer Augen hat, der sehe. Wer Verstand hat, der verstehe. Pulvis et umbra sumus. Kapitel 1. Willst du die Welt verstehen, musst du die dunkle Seite der Schöpfung kennen.
Boston 1944. Der Tag der Abrechnung war gekommen. Endlich. Raffaela saß auf einer harten Holzbank und hielt den Kopf gesenkt. Die langen schwarzen Haare fielen ihr vor das Gesicht und wehrten wie ein Schutzschild die Blicke der Schaulustigen ab. Ihre feingliedrigen Hände lagen gefaltet im Schoß, doch nicht zum Gebet. Wenn es den Allmächtigen wirklich gab, so würde er Raffaela allein für ihre Gedanken im Höllenfeuer schmoren lassen. Sie wünschte jemandem den Tod. Und sie wünschte es sich so sehr wie nichts anderes auf der Welt. Rechts neben ihr saß Onkel George, ein rundlicher Mitvierziger. Er betrieb eine kleine Autowerkstatt und hatte sich für diesen Tag extra freigenommen. George fixierte das Zentrum des Gerichtssaals und seine kurzen, kräftigen Finger kneteten die Krempe seines Korthutes. Raffaela nahm seine Hand. Er drückte sanft zu, sah sie nicht an. Sagte nichts. Zu ihrer Linken hatte eine grauhaarige Frau mit hochgeschlossenem Kleid Platz genommen. Hin und wieder reckte sie ihren Hals und ihre Nase sah dabei aus wie ein Schnabel auf der Suche nach fetten Regenwürmern. Der Richter saß zurückgelehnt hinter seinem Pult und stützte seinen Kopf auf eine behaarte Faust. Seine gelblich-weißen Locken standen wirr ab und an seinen Wangen prangten riesige Koteletten. Über ihm an der Wand waren die Fahnen der Vereinigten Staaten von Amerika und die des Bundesstaates Massachusetts angebracht. Der Anwalt ergriff das Wort. Sein Haar glänzte vor Gel und seine nasale Stimme tat Raffaella in den Ohren weh. »Schauen Sie nur ganz genau hin«, rief er und deutete auf eine Tafel mit dem Grundriss eines Hauses. Raffaellas Elternhaus. »Mein Mandant kann unmöglich.« Er machte eine Pause, um mit leiser Stimme, beinahe einem Flüstern fortzufahren. »Für diese grauenvolle und unfassbare Tat verantwortlich sein.« Einige Geschworene nickten fast unmerklich. Raffaella verzog angewidert das Gesicht. Sie und Onkel George waren nicht die einzigen aus der Familie im Saal. Frank Clark, Raffaellas Vater, war auch anwesend. Er saß auf der Anklagebank. Raffaella lehnte sich gegen die ungepolsterte Lehne, verschränkte die Arme vor der Brust und schaute ihn an. Es kostete sie einige Überwindung. Auf Franks Kopf hatten sich die meisten der dünnen blonden Haare schon vor Jahren verabschiedet. Die Monate in der Untersuchungshaft schienen ihm nicht sonderlich zugesetzt zu haben, denn sein Bauch quoll noch immer über den Gürtel. Seine wurstigen Finger spielten mit einem silbernen Füllfederhalter, den er von seinem Chef für sein 20-jähriges Jubiläum überreicht bekommen hatte. Frank sah nicht so aus, als würde er sich übermäßig Sorgen machen. Es gab auch kaum Grund dazu, denn es lief gut für ihn. Viele Zeugenaussagen waren widersprüchlich gewesen. Die Spurensicherung hatte sich katastrophale Schnitze erlaubt und bei seiner Festnahme hatte es eine Reihe von Formfehlern gegeben. Raffaella presste die Lippen zusammen und schüttelte leicht den Kopf. Wenn man Frank so da sitzen sah, war er der Prototyp eines netten Nachbarn, dem man im Urlaub bedenkenlos die Hausschlüssel anvertrauen würde. An diesem Mann war auf den ersten Blick nichts Ungewöhnliches. Erst wenn man genauer hinsah, konnte einem auffallen, dass ihm ein kleines keilförmiges Stück der linken Ohrmuschel fehlte, als wäre es ausgestanzt worden. Und man würde den Ring am Mittelfinger seiner rechten Hand bemerken. Mit ihm hat alles angefangen. Raffaella hatte das Schmuckstück in ihrem Leben nur ein einziges Mal berührt. Das war vor etwas mehr als einem Jahr gewesen, als ihr Vater im Bad war und es auf der Kommode hatte liegen lassen. Sie hatte zwar Angst gehabt, dass er sie erwischen würde, aber diese Gelegenheit konnte sie sich einfach nicht entgehen lassen. Mit spitzen Fingern hielt sie den Ring ins trübe Licht der Flurlampe. Er fühlte sich kalt und schwer an. Das Metall war dunkel angelaufen und fasste einen schwarzen Opal ein, auf dessen Oberfläche merkwürdige Symbole eingraviert waren. Eines von ihnen sah aus wie ein M, die anderen wie kleine Pfeile. Raffaellas Augen weiteten sich. Plötzlich kam es ihr vor, als würden schwarze Schlieren aus dem Metall und dem Stein hervorquellen. Mit einem Aufschrei ließ sie den Ring zu Boden fallen und rannte aus dem Zimmer. Frank hatte einen Riesenaufstand gemacht, doch sie war mit einer Ohrfeige davongekommen. Seine volle Wut hatte er an Joanne, Raffaellas Mutter, ausgelassen. »Frank Clark muss endlich bezahlen. Für alles.« Der Hass schnürte Raffaella fast die Kehle zu. Doch hat es eine Zeit gegeben, in der Frank ihr Held gewesen war. Monster übelster Sorte, wie ungerechte Lehrer, freche Busfahrer und gemeine Klassenkameraden, hatte er in die Flucht geschlagen. Dämonen der Nacht waren vor seinen Umarmungen und der warmen Stimme geflüchtet. All dies war zu Ende, als er begonnen hatte, sich mit sonderbaren Leuten zu treffen. Er machte stets ein großes Geheimnis um seine neuen Freunde und die Dinge, die bei ihren Versammlungen vorgingen. Was auch immer es gewesen war, es hatte den Mann getötet, den Raffaella als ihren Vater gekannt hatte. Anfangs waren der Ring und die Verletzung am Ohr die einzigen wahrnehmbaren Veränderungen gewesen, doch dabei blieb es nicht. Den ersten Ausbruch hatte es im Winter vor 2 Jahren gegeben. Joanne war dagegen gewesen, dass Frank sich für ihr Erspartes einen nagelneuen Dodge angeschafft hatte, anstatt das Geld für Raffaellas Studium auf der Bank zu lassen. Als sie ihrem Mann während des gemeinsamen Abendessens Vorhaltungen machte, stand Frank wortlos auf und stürzte sich auf seine Frau. Vor den Augen der 3 Geschwister prügelte er ihre Mutter zusammen und selbst als sie schon am Boden lag, trat er weiter auf sie ein. Raffaelas kleinere Geschwister hatten aus dem Esszimmer flüchten wollen, doch er hatte sie wie wahnsinnig angebrüllt und sie mussten seine Bestrafung weiter mit ansehen. Wochen vergingen, in denen Joanne versucht hatte, gegen ihren Mann aufzubegehren. Doch Franks Anfälle wurden immer häufiger. Irgendwann waren sie an der Tagesordnung und nach Monaten voller Gewalt war auch der letzte Funken Widerstand in Joanne erloschen. Wie sehr dies zutraf, hatte Raffaela am Ende des darauffolgenden Sommers erfahren müssen. Sie saß im Garten hinter ihrem Haus auf dem Rasen und spielte mit Flo. Der Kater mit dem grauen, flauschigen Fell war ihr irgendwann auf dem Weg von der Schule nach Hause gefolgt und seitdem waren die beiden unzertrennlich gewesen. Die Verandatür schlug auf und Frank Clark stürmte mit irrem Blick auf seine älteste Tochter zu.
Ich hatte es dir doch verboten, du verdammte Hure! Du ziehst uns alle in den Dreck!
Raffaela sprang auf und drückte Flo an ihre Brust. Warum sagst du so etwas? Das würde ich niemals tun.
Frank,
rief Mutter mit schwacher Stimme von der Tür her. Joanne war zu diesem Zeitpunkt im dritten Monat schwanger.
Bitte nicht.
Ihre Stimme bebte. Frank beachtete sie nicht. Er blieb zwei Schritte vor Raffaela stehen und baute sich drohend auf.
Du hast dich wieder mit diesem Kenneth getroffen.
Aber die Jungs waren doch nur zufällig in der Nähe und als...
Deine Lügen will hier niemand hören. Miss Vandenberg hat mir alles erzählt. Du hast dich von ihm betatschen lassen in aller Öffentlichkeit.
Ich war doch nur gestolpert und er...
Schweig endlich! Die ganze Gemeinde tuschelt, dass sich die Tochter der Clarks mit einem verdammten Nigger abgibt. Warum hast du mich so? Warum willst du alles zerstören, was ich mit diesen Händen aufgebaut habe?
Frank streckte ihr seine dicken Finger entgegen. Raffaela schreckte zurück. Ich habe doch überhaupt nichts getan, schrie sie ihm mit Tränen in den Augen entgegen.
Was ist da nur für ein übles Biest aus deinem Schoß gekrochen? Knurrte er Richtung Joanne.
Sie drehte ihm mit einem Schluchzen die Seite zu und vergrub ihr Gesicht in den Händen. Frank richtete seinen Blick wieder auf Raffaela.
Entweder bist du wirklich so dumm oder du tust nur so. Aber es gibt eine Sprache, die auch du verstehst.
Er machte einen raschen Schritt nach vorn und griff nach Flo. Er bekam ihn im Nacken zu fassen und riss ihn Raffaela aus dem Arm. Sie schrie vor Schreck und Schmerzen gleichermaßen auf, weil der Kater versucht hatte, sich mit den Krallen an ihr festzuhalten. Fauchend zappelte er in dem festen Griff.
Mutter,
rief Raffaela aus einem Reflex heraus. Doch Joanne stand nur mit leerem Blick im Türrahmen. Frank Clark wandte sich ohne ein weiteres Wort um und ging mit dem Kater auf den Gartentümpel zu. Raffaela stand stocksteif und starrte ihrem Vater nach. Er ließ sich vor dem Tümpel auf die Knie fallen und drückte Flo mit einem Klatschen unter die Wasseroberfläche. Das Geräusch brach Raffaelas Starre. Sie stürmte auf ihren Vater zu und griff mit beiden Händen nach seinem Arm. Wie wild begann sie an seinem Ärmel zu zerren. Flohs Todeskampf brachte das Wasser zum Brodeln, doch genauso wenig wie das Tier konnte Raffaela etwas gegen die Kräfte ihres Vaters ausrichten. Schließlich ließ sie von seinem Arm ab und schlug mit den Fäusten auf Franks Kopf ein.
»Wie kannst du es wagen?«
spie er ihr entgegen und ergriff mit der anderen Hand ihr Haar im Nacken. Raffaela schrie auf. Frank lächelte böse und zog ihren Kopf nach unten.
Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt.
Raffaela verlor das Gleichgewicht, fiel nach vorn und schon war sie unter Wasser. Frank drückte sie so weit nach unten, dass ihr Gesicht im schlammigen Boden versank. Sie bekam Panik und Wasser drang ihr in Mund und Nase. Wie von Sinnen schlug sie um sich. Mit einem Ruck zog Frank sie wieder heraus und Raffaela zog gierig die Luft ein, hustete und würgte. Trotz ihrer Lage dachte sie sofort an Flo. Sie schaute zum anderen Arm ihres Vaters, der noch immer bis zum Ellenbogen ins Wasser getaucht war. Nichts regte sich dort.
»Flo«,
rief sie und begann unkontrolliert um sich zu schlagen. Frank hielt immer noch ihre Haare umklammert. Er ließ den Kater los und Raffaela sah, wie der leblose Körper nach einem kurzen Moment durch die Wasseroberfläche stieß.
Mörder!
In ihren Augen leuchtete nun der gleiche Hass wie in denen ihres Vaters.
Und Abraham band seine Opfergabe, reckte seine Hand aus und fasste das Messer, dass er sein eigen Fleisch und Blut schlachte,
verkündete Frank mit einem merkwürdigen Singsang in der Stimme. Er packte Raffaela mit beiden Händen und zog sie wieder nach unten. Die braune Brühe schlug erneut über ihrem Kopf zusammen. Dunkelheit und das dumpfe Gurgeln des Wassers umschlossen sie. Sie versuchte, sich mit den Händen am Grund abzustützen und sich nach oben zu drücken, aber es gelang nicht. Bald ließen ihre Kräfte nach und Vaters Griff saß weiterhin wie eine Eisenklammer.
»Er wird mich nicht mehr hochkommen lassen!«
Alles lief jetzt in Zeitlupe ab. Die Todesangst gab ihr neue Kräfte und sie versuchte, sich nach oben zu drücken. Es nützte nichts. Raffaela konnte die Luft nicht mehr anhalten und stieß sie aus. Sie schüttelte den Kopf hin und her. Es schien ihr die Lungen zu zerreißen und der Drang zu atmen wurde übermächtig. Sie öffnete den Mund. Gleichzeitig wurde sie aus dem Wasser gerissen und zur Seite geschleudert. Hustend und keuchend rollte sie über den Rasen, bis sie vor einem Magnolienstrauch bäuchlings zu liegen kam. Sie übergab sich, während sich ihre Finger in den Rasen bohrten. Als sie aufblickte, sah sie ihren Vater regungslos auf dem Boden vor dem Tümpel liegen. Aus den Augenwinkeln nahm sie eine schemenhafte, dunkle Gestalt wahr. Groß, langes Haar. Sie wollte den Kopf drehen, doch schon verschwamm ihr Blick und alles wurde schwarz. Das nächste, woran Raffaela sich erinnern konnte, war das Aufwachen im Krankenhaus. Warum Raffaela noch am Leben war und wer sie gerettet hatte, wusste sie nicht. Aber sicher hatte Joanne nichts damit zu tun. Wieder zu Hause angekommen, begegnete sie einer gespenstischen Situation. Ihr Vater schien bis auf eine Beule an der Schläfe wohlauf. Doch ignorierte er seine Tochter gerade so, als wäre sie überhaupt nicht vorhanden. Mutter hingegen spielte der Familie eine heile Welt vor und tat so, als hätte die schreckliche Szene an dem Tümpel nie stattgefunden. Im Garten waren alle Kampfspuren beseitigt worden und auch Flohs Kadaver war verschwunden. Raffaela rang mit sich. Wen sollte sie um Hilfe bitten? Wer würde ihr glauben und wer könnte überhaupt etwas ausrichten? Die Wochen verstrichen und Raffaela erschrak vor sich selbst, als sie sich eines Tages zu fragen begann, ob sie sich nicht alles nur eingebildet hatte. Der Streit, der Kampf, der unbekannte Retter in letzter Sekunde. Alles nur ein böser Traum. Ihr Vater hatte sie die ganze Zeit über nicht angerührt, nur ein wenig Rumgebrülle hier und da. Zu gerne hätte sie geglaubt, dass Frank langsam wieder zu Verstand kam, denn sie wollte um alles in der Welt ihren Helden zurück. Ein schrecklicher Fehler, wie Raffaela heute wusste. Sie hätte jemandem von dem Vorfall erzählen müssen. Dem Pfarrer, dem Police Officer oder wenigstens Onkel George. Vielleicht hätte sie dadurch die Tragödie, die sich fast auf den Tag genau ein Jahr später ereignet hatte, verhindern können.
Ein schrecklicher Unfall war es, rief der Anwalt in den Saal. Eine Verkettung unglücklicher Umstände. Aber wenn es tatsächlich ein Verbrechen gab, dann läuft der wahre Schuldige noch immer frei herum. Hohes Gericht, geehrte Geschworene, ich weiß, dass Sie alle objektiv auf der Basis von Indizien und Beweisen urteilen müssen, aber hören Sie auch auf Ihr Herz. Ich frage Sie daher, welcher liebende und treusorgende Familienvater würde nicht alles tun, um seinen gerade mal 6 Monate alten Sohn mit seinem Leben vor allen Übeln dieser Welt zu beschützen? Ist nicht genau das naheliegender als alles, was uns die Staatsanwaltschaft glauben machen will?
Raffaela zuckte zusammen, als der Anwalt den kleinen Michael erwähnte. Obwohl sie auch ihre anderen Geschwister über alles liebte, so war die Geburt ihres kleinsten Bruders für sie so etwas wie ein leuchtender Stern in dunkler Nacht gewesen. Joanne war nicht mehr in der Lage gewesen, dem kleinen Michael die bedingungslose Liebe einer Mutter zu geben, und so hatte Raffaela diese Rolle übernommen. Der Kleine schenkte ihr dafür sein erstes Lächeln und unaussprechliches Glück.
Frank Clark ist nicht nur ein treusorgender Familienvater, sondern auch ein verlässliches Mitglied unserer Gesellschaft, erklärte der Anwalt mit ergriffener Miene. Jahrzehntelang hat er, selbst in schwierigsten Situationen, unsere gemeinsamen Werte von Pflichtgefühl, Ehre und Vaterlandsliebe hochgehalten. Und ausgerechnet dieser Mann soll das schlimmste Verbrechen begangen haben, was man sich nur vorstellen kann? Ausgerechnet Frank Clark? Schauen Sie ihn sich an. Schauen Sie in seine Augen.
Frank versuchte auf das Stichwort hin einen angemessen erschütterten Gesichtsausdruck zu produzieren. Mit einem leichten Zittern in der Stimme fuhr der Anwalt fort.
Seit diesem grauenvollen Tag ist Frank Clark ein gebrochener Mann.
Im Saal war es jetzt völlig still. Der Verteidiger wandte sein Gesicht für einen kurzen Moment hinauf zur stuckverzierten Decke, um dann mit hypnotischem Blick in die Gesichter der Geschworenen zu schauen. Offenbar gefiel ihm, was er sah, denn in seinen Augen leuchtete der Triumph. Raffaelas Magen krampfte sich zusammen.
Das kann einfach nicht wahr sein. Die kommen mit diesem Schmierentheater tatsächlich durch. Und was haben wir getan, als er seine dunkelsten Stunden erlebte?
Bei diesen Worten sah der Anwalt so elend aus, als säße er selbst auf der Anklagebank. Er machte zwei Schritte auf die Geschworenen zu. Sie schienen regelrecht an seinen Lippen zu hängen.
Wir haben mit dem Finger auf ihn gezeigt. Wir haben ihn eingesperrt. Wir haben ihn vor Gericht gezerrt. Doch stattdessen hätten wir neben ihm stehen müssen, wie jeder aufrechte Amerikaner es tut, wenn es einem aus ihrer Mitte schlecht ergeht.
Raffaela bekam plötzlich keine Luft mehr und erhob sich von ihrem Platz. Onkel George versuchte, sie am Ärmel festzuhalten, doch sie entwischte und flüchtete durch die engen Bankreihen zum Ausgang. Neugierige Blicke und Getuschel begleiteten sie, als sie hinaus auf den Flur entschwand. Die schwere Holztür fiel hinter ihr zu und sie ging ein paar Schritte auf wackligen Beinen. Schließlich ließ sie sich mit dem Rücken gegen die Wand fallen und schloss die Augen. Tiefe Atemzüge. Eine Haarsträhne klebte ihr an der Stirn und sie wischte sie zur Seite. Raffaelas Schuldgefühle wegen Michael lasteten wie Bleiplatten auf ihrer Brust. Sie hatte damals ihren 16. Geburtstag bei einer Freundin gefeiert. Es wäre undenkbar gewesen, so etwas in ihrem Elternhaus zu veranstalten. Ihr Vater ließ ihr durch Joanne ein Dutzend Regeln für ihre Feier ausrichten, wie immer verbunden mit dem Androhen drakonischer Strafen bei Nichtbefolgen. Eine der Regeln lautete: Um 18 Uhr bist du wieder zu Hause. Raffaela wollte keinen Ärger und hatte sich fest vorgenommen, sich an die Vorgabe zu halten. Trotzdem verpasste sie den Bus. Sie beschloss, per Anhalter zu fahren, erwischte aber einen Wagen, der von einem angetrunkenen Landarbeiter gesteuert wurde, der pausenlos falsch abbog und sie kilometerlang in die falsche Richtung chauffierte. Als sie nach einer wahren Odyssee ihr Elternhaus mit zweistündiger Verspätung erreichte, rechnete sie mit dem Schlimmsten. Sie sollte Recht behalten, aber auf eine entsetzlichere Weise, als sie es sich je hätte ausmalen können.